Umso mehr ich als Trainer irgendwann weiß, umso schlechter werde ich als Trainer.
Naja, es gibt teilweise recht gutes Training und es gibt teilweise auch richtig schlechtes Training.
Unser Ziel ist natürlich Fußball-Landesverband Brandenburg, dass wir nicht mehr rausfahren und wie bei dir 30 Minuten Erwärmung sehen, sondern dass wir mehr Kids und Jugendliche und auch Erwachsene sehen, die zocken, weil wir wollen Fußball spielen.
Wie steht es denn jetzt um die Trainingsqualität im Lande Brandenburg? Wie würdet ihr das umschreiben?
So üblich, dass die Trainer an der Seitenauslinie durchdrehen.
Zum Langen Hafer, der Podcast vom Fußball-Landesverband Brandenburg.
Heiße Sendung, okay? Leute, zum Langen Hafer Folge 2. Unglaublich. Wir sitzen wieder zusammen ganz vorweg müssen wir erstmal schöne Grüße rausschicken in die schöne Stadt Schönow zum ersten Vorsitzenden, Alex Brösel. Der war nämlich die erste Rückmeldung auf Folge 1 und der, und das gebe ich euch heute gleich mit auf den Weg, hat eingefordert, ey, gutes Format, macht weiter, aber passt auf, dass ihr nicht zu theoretisch werdet, wir brauchen auch Unterhaltung. Ja, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, wir passen heute auf. Liebe Grüße an Alex, vielen Dank für die Rückmeldung und auch für alle anderen Rückmeldungen. Heute haben wir hier sitzen wieder Paul Küchenmeister und heute neu dabei, Lukas Walter. Vielleicht kurze Vorstellung von Lukas.
Hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, mein Name ist Lukas Walter, bin Verbandstrainer beim FLB und vor allem in der weiblichen Talentförderung tätig.
Super, kurz und knapp, das ist schon mal gut. Paul kennen wir alle, ne? Brauchen wir keine Vorstellung. Wir haben uns heute ein tolles Thema geschnappt, finde ich. Also hat mir in der Vorbereitung viel Spaß gemacht und das Thema ist heute Trainingsqualität. Jei, das Training. Also darum ranken ja manche Mythen. Es gibt den Trainingsweltmeister, misst sozusagen den Zustand einer Mannschaft öfter an der Trainingsbeteiligung und so. Und heute wollen wir über Trainingsqualität reden. Ich fange da, wie ich das ja immer so gerne mache, mit einer kleinen Anekdote von mir an. Ne? Ich bin ja ein 70er Jahrgang, das heißt, meine Blütezeit war 70er, 80er Jahre und meine Trainingsqualität sah so aus. 30 Minuten warm machen und sprinten, 30 Minuten Torschusstraining, 30 Minuten Spiel. Danach ist mein erster Trainer Horst Balduin in den Trainerkeller gegangen, hat ein Bierchen getrunken und wir sind duschen gegangen. Jetzt will ich erstmal von euch wissen, sieht das heute auch noch so aus?
Also ich würde sagen, dass es sich schon grundsätzlich geändert hat. Teilweise ist die Trainingsstruktur noch so, wie du beschrieben hast.
Ach, wirklich?
Ja, klar. Das ist ja die traditionelle Trainingsstruktur. Sieht ja genau das vor. Erwärmung, Hauptteil, Schluss. Und nach der Trainingsphilosophie Deutschland ist ja so, dass wir dort eine Aktivierung haben. Spielblock 1, Zwischenblock und Spielblock 2. Das ist aber noch nicht durchgehend die Praxis.
Lukas, kannst du da noch was ergänzen?
Ich kann das nur bestätigen und sagen, unser Ziel ist natürlich Fußball-Landesverband Brandenburg, dass wir nicht mehr rausfahren und wie bei dir 30 Minuten Erwärmung sehen, sondern dass wir mehr Kids und Jugendliche und auch Erwachsene sehen, die zocken, weil wir wollen Fußball spielen.
Ja, aber daran seht ihr, dass wir uns vorher nicht absprechen, weil ich bin jetzt ganz platt. Ich dachte, also Horst Balduin ist längst Geschichte, aber ist er gar nicht. Also der hat auch damals schon eine ganze Menge richtig gemacht sozusagen, ja, kann man so sagen.
Nein, in der Hinsicht, dass er hat 30 Minuten spielen lassen. Jetzt wäre das Spannende, wie ihr gespielt habt. Wie habt ihr gespielt? Habt ihr 11 gegen 11 gespielt? Habt ihr 4 gegen 4 gespielt? Was habt ihr für Spielform gemacht?
Da sind wir beim Thema Trainingsbeteiligung. Nee, also 11 gegen 11 haben wir nie zusammengekriegt. Ich glaube, wir hatten auch immer nur einen Kader von 16 bis 19 Leuten so. Wir haben dann meistens Kleinfeld, 6 gegen 6. Ein paar andere mussten dann noch Runden drehen oder so. Wir werden da noch weiter drauf eingehen. Ich will jetzt aber kurz nochmal auf eure persönlichen Vorlieben eingehen. Ihr habt ja beide auch eine Fußballvergangenheit. Ich selber kann gleich auch verraten, was meine Lieblingsübung war. Aber was war eure Lieblingsübung im Training, als ihr selber noch Spieler wart?
Also auf jeden Fall eine Trainingsform, wo ich selbst viele Ballkontakte habe und wo ich schnell Tore erzielen kann. Von daher würde ich mal auf so ein 4 gegen 4 mit 2 Torhütern gehen. Das hat mir schon am meisten Spaß gemacht.
Okay.
Ja, also gehe ich voll mit. Bei mir war es auch doppelter 16er, 4 gegen 4. Und dann mit entsprechenden Variationen. Das heißt mit Anspielern, mal mit Spielern, die Flanken reinspielen. Aber auf jeden Fall 4 gegen 4, das hat immer ordentlich geknallt.
Okay, alles klar. Also da seid ihr euch recht ähnlich. Bei mir ist es ganz anders. Ich fand das ganz lustig. Ich habe auch so eine Vorbesprechung mit Freunden und so, ist mir so aufgefallen, dass so ganz einfache Sachen bei mir im Training früher gar nicht gut erklärt wurden. Also zum Beispiel, dass man 90 Minuten trainiert, weil man ja auch 90 Minuten spielt, ist mir erst ganz spät klar geworden. Weil so als kleiner Pöpke denkt man da ja nicht drüber nach. Und dann habe ich irgendwann als Anfang 20er habe ich beim SCC hier in Berlin mit trainieren dürfen. Und da hat der eine ganz einfache Übung gemacht. Der hat so 4 Quarter aufgebaut und wir haben 1 gegen 1, 1 Minute gespielt. Und wenn du den Ball hattest, durftest du in deinem Quarter bleiben. Und wenn du ihn nicht hattest, musstest du einen weiter. Und wer am Ende noch in seinem Quarter stand, war halt der beste 1 gegen 1er. Und da ist mir so klar geworden, okay, also das ist eigentlich die Basis des Spiels, ne? 1 gegen 1, Ballbehauptung. Also da musste ich schon Anfang 20 werden. Und das war aber wirklich eine meiner Lieblingsübungen, weil so Zweikampf nicht so meine Stärke war. Und da dachte ich so, ja, manchmal sind die Übungen so einfach, ne? Dieses 16er zu 16er, oder nee, wie heißt die?
Doppelter 16er.
Doppelter 16er heißt das. Ja. Das zum Beispiel gab es früher noch nicht. Erklärt mal kurz, wie funktioniert das?
Ja, doppelter 16er ist so, dass du die Tiefe des 16-Meter-Raums nimmst plus nochmal den 16-Meter-Raum. Und dann stellst du halt ein tragbares Großfeldtor hin und spielst dann auf ein festes Großfeldtor, tragbares Großfeldtor und kannst es dann mit 4 gegen 4 spielen.
Und in welcher Zeiteinheit wird das so? Das ist ja auch recht anstrengend, ne?
Das ist auch nochmal ein spannender Punkt. Das wäre nämlich meine nächste Frage auch gewesen, wo du gesagt hast, dass der ehemalige Trainer von dir dann schon offensichtlich gutes Training gemacht hat. Der hätte mich ja dann interessiert, wie lange habt ihr gespielt? Und ich glaube, dass dann wichtig ist, dass du eine Intensität drin hast in Spielform. Und die kannst du sehr gut über Zeit regulieren. Also dass du sagst, du spielst 2 Minuten, 2,5, ja, vielleicht auch bis zu 4 Minuten. Ich würde aber nicht länger als 4 Minuten spielen, 4 gegen 4. Das ist schon ordentlich intensiv.
Geht dann die Substanz, ne? Ja. Okay. Ja, bei diesem 1 gegen 1 war es immer Minuteneinheit, dann glaube ich so ein Minütchen Pause und dann ging es weiter. Ne? War auch sehr, sehr intensiv, weiß ich noch. Lustigerweise fällt mir jetzt gerade auch nochmal zu den 30-Minuten-Einheiten, also Torschusstraining. Und da hat sich wirklich, glaube ich, was getan heutzutage, wenn ich so bei Trainings zugucke. Also bei uns war Klassiker, Trainer steht am 16er, von der Mittellinie, Pass in Fuß, ablegen, Wumms. Ne? Gibt es das heute noch?
Gibt es auch noch. Also die Bandbreite ist ja groß. Und das hatten wir im letzten Podcast ja auch gehabt. Das hängt ja auch davon ab, was habe ich denn da vielleicht schon für Ausbildung genossen? Was habe ich für Fortbildung besucht? Was habe ich da überhaupt auch für einen Austausch mit meinen Trainerkollegen im Verein? Und das gibt es auch noch, klar.
Okay, alles klar. Ablegen drauf. Ist ja auch immer noch ein Element im Spiel. Ne? Okay, gehen wir mal von den persönlichen Lieblingsspielen weg und fangen mit einer ganz einfachen Einstiegsfrage an. Was macht aus eurer Sicht eigentlich ein gutes Training aus? Und zwar jetzt ein bisschen detaillierter noch.
Ich würde mal beginnen. Für mich sind es immer so ein bisschen 3 Faktoren, die zusammenkommen. Das ist zum einen, dass die Formen einen hohen Spielcharakter haben. Dass wir im besten Fall auf Tore spielen, dass eine Spielrichtung mit dabei ist. Das ist für mich immer wichtig. Dann der zweite Punkt, natürlich die Trainerinnenpersönlichkeit, die im besten Fall eine Leidenschaft, eine Energie mitbringt, aber auch einen klaren Plan hat. Das ist mal so ein bisschen dieses Bild, heißes Herz, kühler Kopf. Der dritte Punkt für uns ist, die Trainingsform ist der Coach. Also nicht so viel reden, sondern im besten Fall die Form so bauen, dass Dinge automatisch provoziert werden.
Ich würde noch ergänzen als Überschrift, und das ist ja das, was Hannes Wolf immer wieder auch sagt, am Ende 3 Kriterien, Freude, Intensität und Wiederholung, dass das über allem steht dann.
Freude, Intensität, Wiederholung.
Ja, das ist der Filter für alle Trainingsformen.
Okay, jetzt mache ich ein Worst-Case-Szenario auf. Also ihr macht eine Trainingsform und ihr merkt, die Leute haben keine Freude. Erstens, wie kann sowas passieren? Zweitens, was macht ihr dann?
Ja, ich würde sagen, dann hast du wahrscheinlich sehr lange isoliert einfach nur eine Übungsform gemacht, ohne dort einen Wettbewerb drin zu haben, ohne auf Tore zu spielen. Du selber, Lukas hat es gesagt, du hast nicht diese Leidenschaft verkörpert, du hast nicht dieses Feuer rausgebracht. Das wird wahrscheinlich dann der Grund sein dafür, dass es dann so langweilig ist.
Ja, klingt ja sehr einfach, aber jetzt sagen wir ja heutzutage auch alle, die Kids haben irgendwie Probleme in der Konzentration, im lange am Ball bleiben und so weiter. Ne? Wie erlebt ihr das so im Trainingsalter? Also ihr denkt ja immer, ihr macht ein ganz tolles Training mit Freude, Intensität und Wiederholung. Wie erlebt ihr das?
Ich erlebe es schon so, dass es ganz stark darum geht, die Kinder abzuholen. Weil auch die hatten einen langen Tag, die kommen zum Training. Und das ist auch das, was ich den Trainerkolleginnen immer sage. Denk dran, das ist für die das Highlight des Tages. Und deswegen ist zum Beispiel ein Leitspruch von mir, dass ich immer das Training mit einem kleinen Spiel starte. Weil letztendlich geht es darum, natürlich von Anfang an auch so die Neugierde der Kinder und auch der Erwachsenen zu wecken. Also auch Erwachsene spielen gern Spiele.
Also Spiel als Erwärmung sozusagen.
Genau, das Spiel ist der Icebreaker und sorgt im besten Fall natürlich gleich dafür, dass alle Kids viel Bewegung, viel Kontakte haben, viel Freude haben und auch so eine Lockerheit und zeitgleich aber auch eine Vorfreude auf das Training entsteht.
Spielen heißt ja dann auch sowas wie Fange spielen, einen kleinen Technikwettbewerb, also so eine spielerischen Geschichten.
Gibt es eine Übung, die ihr wichtig findet, aber wo die Freude manchmal flöten geht? Also wo die Kids heute, ich kann mich erinnern, wir mussten immer so eine Konditionsübung machen, wo wir in Reihe um den Platz laufen mussten und dann immer im Slalom durch die Mitspieler durch, also quasi doppelt so schnell wie der Rest der Gruppe. Das habe ich gehasst, weil wenn Michael Kotlik vorne war und richtig Dampf gemacht hat, bin ich kaum vorbeigekommen. Gibt es heute noch eine Spielform oder eine Übungsform, wo die Kids immer sagen, oh nee.
Also ich habe sie jetzt, kenne sie jetzt nicht von meiner Seite aus. Ich habe diese Form, die du beschrieben hast, die habe ich selber auch gemacht. Aber es geht ja genau darum, dass du nicht mehr so eine Form machst, sondern du kannst ja das Laufen sehr gut trainieren, indem du Fußball spielst.
Lukas, kannst du bestätigen?
Kann ich bestätigen und würde sagen, also jede Spielform macht Spaß. Ich würde vielleicht eine Ausnahme benennen. Es gibt so eine schöne Spielform, wo man spielt, die Person, die den Ball ins Ausgeschossen hat, muss den Ball holen gehen und auf einen Kegel legen. Und in der Zeit darf die andere Mannschaft sich schon den neuen Ball holen, um eine Überzahl-Unterzahl zu provozieren. Ich würde behaupten, das ist eine Spielform, die für die Person, die den Ball holen muss, nicht so viel Spaß macht. Aber aus Trainer- und Trainerin-Sicht natürlich super, um eben verschiedene Situationen des Spiels darzustellen.
Okay.
Finde ich auch super, nochmal darauf hinzuweisen, was belastend ist, macht ja nicht mehr gleich Spaß. Aber das ist natürlich dann, ich merke im Nachgang, dass es gut für mich ist. So, also wir brauchen auch eine Belastungsverträglichkeit. Wir brauchen ja auch ein Training, was dafür sorgt, dass sie richtig fertig sind. Und in dem Augenblick kommt wahrscheinlich keiner und sagt, oh ja, das war total toll, dass ich da nochmal 10 Meter laufen musste, um den Ball zu holen und hinzulegen. Aber im Nachgang merken sie ja, dass es dann sie auch besser macht.
Super. Also was ich so eingangs an den Lieblingsübungen und so ein bisschen kritisiert habe an früher, ist ja quasi, dass Trainer früher nicht so wirklich erklärt haben, warum ich jetzt eine Trainingsform mache. Also was die eigentlich für einen Sinn hat und wie die im Spiel eigentlich abgebildet ist oder so. Macht ihr heute sowas, dass ihr sagt, warum machen wir diese Übungen so, wie wir sie machen?
Am besten machst du so, dass du nicht so viel redest, weil ganz wichtig für uns ist Netto-Trainingszeit. Wir sagen für uns 85% Netto-Trainingszeit. Das kann man ausrechnen bei 90 Minuten. Was heißt 85% Netto-Trainingszeit? Wo die Kids, wo die Jugendlichen in Bewegung sind. Und wenn ich natürlich ganz lange das immer alles erkläre, dann geht das auf Kosten der Netto-Trainingszeit. Gleichzeitig sollte ich natürlich ganz genau wissen, wofür habe ich denn diese Form so gestaltet? Was ist denn der Zweck? Was ist mein Hintergrund? Ja, und Matze Boron sagt dann immer, der Trainer muss sich das ganze Buch vorlesen und die Spieler interessiert, welche einzelne Seite ist gerade wichtig, aber nicht das ganze Buch.
Super, ja. Jetzt hatte ich so ein Bild, ihr habt ja auch mit den Elite-Kickern des Landes Brandenburg zu tun. Da hat man ja auch immer so Bilder vor Augen, wie ihr in so Konferenzräumen sitzt und da dann bestimmte Sachen erklärt. Hätte ja sein können, dass ihr da das nächste Training schon mal so ein bisschen vorbesprecht, damit die Kids wissen, wenn sie auf den Platz kommen, okay, deswegen machen wir das jetzt. Gibt es sowas bei euch? Kann man sich das so vorstellen oder ist das Quatsch?
Ja, wir haben natürlich schon Besprechungen, wo wir uns auch Videos angucken, wo wir vielleicht auch mal eine Trainingsform besprechen. Ich bin immer ein Freund davon, Bilder mitzugeben. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, wir gehen jetzt raus, wir haben eine Form, wo es um Balljagd, wo es um Pressing geben soll, dass man sich dann eben nochmal Videos anschaut, wo genau diese Szenarien vorkommen. Einfach um so einen Blick auch dafür zu schärfen. Ja? Diese Intuition auch schon mitzugeben. Das ist so unser Plan bei solchen Besprechungen. Aber jetzt nicht die Kinder totzureden, das ist nicht unser Ziel.
Aber super, also ihr macht das auch mit Video. Wie finden die Kids das so, wenn die sich da so sehen auf dem Screen?
Sich selbst zu sehen ist, glaube ich, immer eine coole Sache und dann auch über sich selbst sprechen zu dürfen. Also bitte nicht das Szenario, ich zeige ein Video und erkläre dem Kind 10 Minuten, was passiert ist, sondern auch das Kind selbst mitzunehmen ins Boot und sich selbst auch beurteilen zu können und dann gemeinsam eine Videoanalyse zu machen. Das nehme ich schon so wahr, dass den Kids das auch viel Freude bereitet.
Ja, also alles unter 0,14 machen wir jetzt keine Videoanalyse. Das bei Landesauswahl 14 greift es dann schon. Aber ansonsten geht es ja genau darum, dass die Kids auf dem Spielfeld stehen, dass die spielen, dass die ihre Intuition ausprägen können. Und das passiert dann weniger im Besprechungsraum.
Super. Oh Mann, das hätte ich früher auch gerne gehabt. So, jetzt gibt es die Trainerin und es gibt die Spielerin. Im besten Fall entwickelt sich der Trainer, die Trainerin. Wie würdet ihr das beschreiben? Wie ist der Zusammenhang zwischen der Entwicklung von Trainer, Trainerin und Spieler, Spielerin?
Das haben wir letztens ja auch gehabt, also dass du einfach selber den Anspruch hast, dich zu entwickeln. Damit verkörperst du ja eine gewisse Haltung. Damals war es ja das Thema Trainieren im Team, dass du immer weiter daran arbeitest. Das ist ja auch eine Haltung, dass ich erstmal verstehe, okay, ich bin Teil einer Gruppe. Auf der einen Seite geht es total um meine Qualität im 1 gegen 1, Zweikampfverhalten, und gleichzeitig ist Fußball immer ein Spiel, ein Mannschaftssport. Die beiden Punkte zu verstehen und daran zu arbeiten, und genau das Gleiche gilt ja noch für die Spieler. Weil die Spieler ja auch, wenn sie jünger sind, erstmal noch nicht so ein soziales Verständnis haben. Ja, ist ja aus der Entwicklung heraus, dass Kinder sehr stark auf sich selber konzentriert sind. Und 11 gegen 11 ist wirklich ein großes Spiel. Und du kannst halt nicht gleich Kinder mit dem 11 gegen 11 überfrachten, sondern musst natürlich dafür sorgen, dass du das Spiel Stück für Stück ihn näher bringst. Und das ist natürlich dann auch so eine Entwicklung, die ein Trainer gehen sollte.
Was für uns immer ein wichtiger Punkt ist, und deswegen ist die Trainer- und Trainerinnenentwicklung uns auch so wichtig. Letztendlich, wenn ich eine Trainerin oder einen Trainer besser mache, mache ich automatisch dadurch 20 SpielerInnen besser. Weil die natürlich wöchentlich mehrmals mit denen zusammenarbeiten, und von daher ist das auch ein zentrales Thema für uns.
Ach, sehr schön, ja, das ist, finde ich, ein sehr greifbares Bild. Jetzt frage ich mich trotzdem, wir hatten im ersten Podcast auch das Thema Zeit, ne? Also, dass es ja Zeit kostet, sich zu entwickeln, neue Dinge einzuüben, auch zu verstehen, auch als Trainer. Wie stelle ich mir das jetzt vor, wenn so ein Trainer was Neues gelernt hat, dann läuft er so auf den Platz und sagt so, ey Jungs, wir haben hier eine neue Übung oder so. Wie stellt man sich das vor und wie häufig muss ich das eigentlich machen, um meine Trainingsqualität sozusagen auch immer den aktuellen Ansprüchen anzupassen? Was würdet ihr da so sagen?
Erstmal brauchst du gar nicht so viele neue Formen. Das ist, glaube ich, auch so ein Trugschluss, dass man denkt, man muss ständig dort was Neues reinwerfen. Es reichen aus meiner Sicht heraus 4, 5 gute Spielformen, und die immer wieder variiert, dass du da immer wieder Steuerungsmöglichkeiten hast. Über die Anzahl der Tore, über die Spielzeit, die Spielfortsetzung. Also kannst du aus einer Form, kannst du zigtausend Variationen machen. Ja, kannst es immer wieder anpassen. Das ist das eine. Und das zweite ist ja auch nochmal für sich zu überlegen, wenn ich jetzt eine neue Form gesehen habe, braucht es gerade meine Mannschaft? Brauchen es die einzelnen Spieler? So, das ist ja ganz wichtig, damit du halt nicht in diese Überflutung reinkommst, sondern immer wieder auch da Reduzierung. Reduzierung aufs Wesentliche, und was braucht gerade deine Spieler?
Das hört sich auch so einfach an, finde ich. Ihr seid ja jetzt sehr erfahrene Trainer. Also wie checke ich sowas? Also checke ich das, indem die Mannschaft sehr dabei ist, indem ich das dann auch umgesetzt im Spiel beobachten kann? Oder wie ist da mein Parameter? Braucht meine Mannschaft das? Ja, nein.
Deshalb ist ja Spielen so gut, weil am Ende geht es darum, dass du Entscheidungen auf dem Spielfeld triffst. Und deshalb kannst du ja in Spielform, und ich sagte vorhin, Spielblock 1, Spielblock 2, kannst du das ja wunderbar ablesen. Also du hast dann sofort diesen Zusammenschluss zwischen Spielen und Trainieren. Also du nimmst etwas aus dem Spiel heraus, das wäre jetzt in den Zwischenblock, gehst da analytisch heran und sagst, okay, mir ist aufgefallen, Henning nutzt im Spiel kaum den linken Fuß, weil sein linkes Passspiel ist nicht entsprechend ausgeprägt. Und dann mache ich eine Torschussform, wo Passspiel vorgeschaltet ist, und dann sage ich bei dir, Henning, du achtest auf den linken Fuß, Lukas achtet auf den rechten Fuß.
Super, das verstehe ich. Nennt mir eine Spielform, wo man den ersten Kontakt besonders gut trainiert.
Ja, der Klassiker, der von vielen auch in der Ausbildung immer gewählt wird, ist so ein Spiel mit Außenspielern oder Außenspielerinnen, wo du zwei Offensive hast, die draußen sind, und du sagst, wenn die denn angespielt werden, können die mit dem ersten Kontakt sofort ins Feld reinkommen, als eine Möglichkeit, und sind dann Teil des Spiels, bis der Ball im Aus oder am Tor ist. Oder man sagt, die spielen halt mit zwei Kontakten und bringen den Ball dann als Flanke rein. Ne? Und da hast du dann auch so ein Entscheidungsverhalten schon noch mit bei. Du kannst als Kicker entscheiden, willst du aktiv zum Tor und selbst die Bude machen, dann gehst du mit dem ersten Kontakt diagonal ins Feld. Oder verarbeitest du den mit zwei Kontakten? Das finde ich eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, das in der Spielform auch zu trainieren.
Wir haben jetzt am Wochenende einen U11-Lehrgang gehabt, und ich will es unbedingt teilen, auch für die ganze Community, für die ganzen Zuhörer. Haben eine ganz einfache Regel gemacht, die aber Wunder wirkt. Und zwar die Regel lautet, der erste Kontakt muss nach vorne gehen. Das heißt, du darfst zurücktribbeln, du darfst zurückpassen. Das ist möglich, aber du darfst nur den Erstkontakt nach vorne nehmen. Was passiert? Die Spieler laufen sich so frei, bereiten ihre Aktion so vor, dass sie den Erstkontakt nach vorne nehmen. Weil nämlich nicht die technische Umsetzung dann oft das Thema ist, sondern wie verfolge ich das Spiel zuvor? Und da kommen richtig geile Lösungen raus. Also das werden wir heute Nachmittag, ich fahre nachher noch zum Trainingslehrgang, werden wir es auch wieder spielen. Und das ist ein gutes Beispiel. Wir könnten den Jungs zehnmal erzählen, ja, dreh dich doch mal vorher auf und so auf eine Spielrichtung. Oder wir nehmen so eine Regel und die Spieler und Spielerinnen passen einfach ihr Verhalten daran an.
Voll geil. Also da war eben Feuer drin, da hätte ich jetzt Bock mitzumachen nachher, muss ich sagen. Küchenmeister, gut. Wir gehen mal über, es gibt ja diesen Begriff der Trainingsorganisation. Das ist nämlich auch so eine Frage, die ich mir sehr, ich wohne ja in der Nähe vom Jahn-Sportpark, also gucke oft bei Jugendtraining auch zu, wenn ich selber joggen bin und so. Und manchmal hast du ja das Gefühl, als Trainer brauchst du mittlerweile ein Mathestudium, wenn du da auf den Platz gehst. Ne? Also da wird in einer Akribie, werden da Hütchen und Stangen aufgebaut und so. Das finde ich einerseits total faszinierend, weil es das eben zu meiner Zeit auch noch nicht so gab. Andererseits denke ich manchmal auch so, Alter, ich sehe gar nicht mehr durch. Da könnte ich mir vorstellen, dass das Teil der Trainingsorganisation ist. Wie würdet ihr das einschätzen? Also wie hat sich Trainingsorganisation erstmal entwickelt in den letzten Jahren?
Also erstmal ein Lob an die Kollegen und Kolleginnen aus Berlin. Es ist erstmal super, dass sie vorm Training offensichtlich sich Zeit nehmen, um das ganze Ding aufzubauen. Denn das ist ja schon ein Teil einer guten Trainingsorganisation. Wenn ich eine gute Vorbereitung habe, habe ich von den 90 Minuten, die ich Training habe, auch möglichst viel Trainingszeit. Das ist eigentlich unser Ziel. Und deswegen ist die Trainingsorganisation für uns so bedeutsam. Und wir sagen, ab dem Basiscoach ist das bei uns auch ein Thema an der Ausbildung. Wir sagen, wir wollen die Weltmeister und Weltmeisterin der Trainingsorganisation sein.
Was heißt das genau?
Man kann sagen, Training ist ja so ein bisschen formal in drei Stufen eingeteilt, also eine Pyramide. Wir haben unten die Basis, das ist die Trainingsorganisation. Und darüber kommt dann der Inhalt und die Königsdisziplin Coaching. Und unsere Überzeugung ist, wenn ich eine gute Trainingsorganisation habe, habe ich auch automatisch als Trainer oder Trainerin mehr Kapazität für die anderen Bereiche. Und mehr Inhalt und mehr Coaching bedeuten auch mehr Nettospielzeit für jede einzelne Person. Mhm. Ja, um es vielleicht mal jetzt von dieser abstrakten Ebene in ein Beispiel zu bauen.
Sehr gerne, ja.
Ein Tipp von uns ist immer, abbauen statt aufbauen. Das heißt, bau dein Training vor dem Training auf, ja, sodass du mit Trainingsbeginn alles schon aufgestellt hast. Und wenn du mit der Aktivierung fertig bist, dann baust du einfach 4 bis 6 Kegel ab und kannst das gleiche Feld weiter nutzen für zum Beispiel den ersten Spielblock. Ja, und das spart dir unheimlich viel Zeit und gibt dir dadurch wieder mehr Kapazität für das normale Training.
Super, das finde ich auch sehr anfassbar, den Tipp. Nehmt ihr es manchmal aber trotzdem auch so wahr, dass es ein bisschen viel geworden ist, was auch sozusagen, also da ist ja dann auch so ein bisschen Gruppendruck drin, ne? Wenn man dann nebenan auf dem Platz sieht, okay, der D-Jugendtrainer, der baut da irgendwie einen Parcours auf, sondergleichen, dann will ich da irgendwie mithalten und so weiter und so fort. Wie habt ihr da so die Entwicklung in den letzten Jahren wahrgenommen?
Es gibt immer solche und solche. Ne? Aus meiner Sicht kann man schon sagen, viel hilft nicht immer viel. Du musst jetzt nicht 500 verschiedene Kegel und Stangen aufbauen, sondern mach es smart. Ja, weniger ist mehr. Und letztendlich muss man ja sagen, was brauchen wir in den Spielformen? In den Spielformen brauchst du vielleicht 8 Kegel, um ein Feld aufzubauen. Da brauchst du nicht noch 3-mal einen Slalom-Parcours. Ne? Das ist so das Thema, also weniger Aufbau. Und natürlich auch weniger reden als Trainer. Das ist der größte Zeitfresser im Training, nämlich die Stimme des Trainers und der Trainerin. Ja, das heißt, macht die Übung vor, sehen vor hören, weniger quatschen, mehr die Kids erleben lassen. Das ist auch ein großer Gamechanger in der Trainingsorganisation.
Ach, das ist ja spannend. Es könnte ja, ganz kurz, es könnte ja auch sein, sozusagen, und ich bin da viel zu oldschoolig, dass diese Hütchen und Stangen und so den Kindern total Spaß machen und es eigentlich wichtig ist, viel darüber zu wissen, wie man das einsetzen kann. Wie empfindet ihr das so im Trainingsalltag? Also ist das gut oder ist das manchmal störend?
Na, da müssen wir natürlich gucken, was ist irgendwie altersgerecht. Es ist schon so, dass natürlich die jüngsten Bambinis, die freuen sich auch, wenn da ein wilder Parcours aufgebaut ist mit ganz vielen verschiedenen Materialien, weil sie das natürlich kennenlernen wollen. Umso höher wir dann in den Altersstufen gehen, umso unwichtiger wird es, sage ich mal, jetzt da das total verrückte Material auszupacken.
Da würde ich anschließen, auch altersbezogen, du kannst bei der F-Jugend das ja so machen, wenn sie ein Tor schießen, laufen sie zu einer Kappe oder zu einem Hütchenständer, der neben dem Tor steht, nehmen sich dort eine Kappe weg und sollen die irgendwo anders rauflegen, so dass sie das dann sehen können, dass es dann für sie visuell erfassbar ist. Jetzt würde ich aber der D-Jugend nicht mehr sagen, lauf dahin und steckt woanders das Hütchen rauf, um dann den Spielstand zu haben und die Tore zu zählen, sondern da würde ich wollen, dass die es laut mitzählen. Dass die von sich aus, nicht der Trainer ist auch noch so ein Punkt, sondern dass die Spieler, um dort aktiv zu sein, um auch in der Gruppe dort eine Kommunikation zu haben, dass die das halt laut ansagen.
Mhm. Okay. Zum Thema Trainingsorganisation, sonst noch irgendwas von eurer Seite, was euch wichtig wäre?
Ja, was mir wichtig wäre, bitte, liebe Trainer und Trainerin, prüft eure Quellen. Das heißt, wenn bei Instagram etwas angeboten wird, was ist der Hintergrund dessen, dass dort eine ganz neue Ballwand angeboten wird, die 360-Grad-Drehung für die Spieler und sonst dergleichen ermöglicht? Oder geht es wirklich um Fußball pur? Und Fußball pur, Lukas sagte es, 2 Tore, ein paar Hütchen und ab geht's.
Und für mich noch ein Punkt, den ich immer mitgeben würde, überlegt euch vorher, wie die Teams einteilt, Ja, in der Regel nutzen ja die Leute irgendwie eine App, wissen, wer zum Training kommt. Natürlich müssen wir alle flexibel sein, ist auch ein offenes Geheimnis.
Das ja, aber mit einer App geht das mittlerweile?
Ja, und viele Vereine nutzen eine App, wo die Eltern dann entsprechend zu- und absagen. Also, dass man auch als Coach auf dem Schirm hat, wer beim Training ist. Und für mich ist es immer ein unheimlicher Mehrwert, einfach auf einem kleinen Zettel draufstehen zu haben, wie die Teams eingeteilt sind. Weil ehe ich dann vor Ort überlegt habe, wer jetzt mit wem irgendwie gut zusammenpasst, das ist auch so ein klassischer Zeitfresser am Training.
Ach so, und hier so mit Wählen und Fuß oben und so, das macht ihr nicht mehr?
Wählen finde ich immer, ja, aus sozialer Sicht eher die suboptimale Variante. Was wir empfehlen können, ist natürlich mal die Kids zum Beispiel mal nach Größe aufstellen zu lassen, ja, oder nach Alter mal aufzustellen. So kann man auch so ein paar Teams zusammenstellen. Oder was ich auch mag, dass man zum Beispiel sagt, Paul darf sich ein Team jetzt wählen, der darf sich jetzt 4 Kinder aussuchen. Mhm. Und ich entscheide dann, ob ich das von Paul gewählte Team nehme oder ob ich die 4 nehme, die noch übrig sind. Das ist quasi auch eine Form des Wählens, aber du hast nicht diesen klassischen Fall, dass am Ende ein Kind traurig noch dasteht und wie immer als letztes gewählt wird.
Mhm. Oh, das finde ich schön, ja. Also da hat sich doch ein bisschen was getan, muss ich sagen. Ne? Also ihr habt da vorhin ein Understatement betrieben, die Zeiteinteilung des Trainings ist noch ähnlich, aber die Inhalte haben sich schon geändert, würde ich sagen. Wenn ehemalige Spieler Trainer werden, dann reden die immer so, das ist so anders, der Blickwinkel des Trainers, ne? Kennt man von vielen Leuten. Wir haben vorher das Stichwort besprochen, es gibt Trainerinnenwissen und es gibt Spielerinnenwissen. Ich würde gerne, dass ihr mir dazu mal ein bisschen was erzählt.
Also, wie ich vorhin sagte, der Spieler hat ja diese einzelne Aktion, die er entscheidet. Und der Spieler ist ja in seiner Entwicklung, wenn wir jetzt auf Jugendspieler eingehen. Und der Trainer muss natürlich schon wissen, was ist jetzt in den einzelnen Altersklassen wichtig. Und wie schaffe ich es halt, die Spieler zu einem größeren Spielverständnis hinzuführen? Mhm. Das ist aber ein Prozess über mehrere Jahre.
Mhm. Ich habe dazu mal den spannenden Satz gehört, umso mehr ich als Trainer irgendwann weiß, umso schlechter werde ich als Trainer. Okay. Es klingt erstmal so ein bisschen komisch, aber das passt so ein bisschen zu Spielerinnenwissen und Trainerinnenwissen. Letztendlich geht es für uns darum, wir haben ganz viel in unserem Kopf, ganz viel Erfahrung natürlich auch im Laufe der Zeit, dann auf das Wesentliche uns zu reduzieren und am Ende dafür zu sorgen, wenn ich jetzt wieder über Kinder- und Jugendfußball im jüngeren Altersbereich rede, die sollen kicken. Mhm. Die sollen kicken und die sollen von mir kurze, prägnante Hinweise bekommen, was und wie sie sich verbessern können.
Jetzt ist es ja aber auch so, dass das Trainer ja auch mit so psychologischen Tricks und so arbeiten müssen, ne? Die ja den Spielern eigentlich völlig abgehen. Die sollen das ja im besten Sinne nicht merken. Ne? Gibt es da auch im Kinder- und Jugendbereich schon auch bei euch dann in der Trainerausbildung so Tipps und Tricks, wie man auf der psychologischen Ebene mit gewissen Altersklassen arbeitet?
Na, das eine ist ja, dass du dafür sorgst, dass das leistungsdifferenzierte Gruppen sind. Mhm. Das auch als Ergänzung zum Thema Wählen. Du kannst ja als Trainer genau hinschauen, kannst sagen, okay, wo lohnt es sich, dass die Spieler, Spielerinnen gegeneinander spielen? Ja, wo kommen sie dann in Situationen hinein, wo sie gute Duelle haben, wo sie vielleicht dann auch ähnliche Themen haben. Wir hatten vorher das Thema linker Fuß gehabt, so Thema auch dann voneinander zu lernen. Und das andere ist, glaube ich, psychologisch, Lukas hat es vorhin beschrieben, eine Beziehung zu haben. Also das Coaching nicht nur auf dem Platz zu sehen, sondern das Coaching, die Begleitung außerhalb des Platzes.
Genau, und am Ende geht es immer darum, egal wie alt die Kids sind, die Basisbedürfnisse zu erfüllen. Mhm. Ja, das heißt, Kinder wollen irgendwie Erfolgserlebnisse haben, die wollen ein gewisses Kompetenzerleben haben, die wollen dazugehören, ja, die wollen haben ein starkes Zugehörigkeitsgefühl, was im Mannschaftssport super ist, allein dadurch, dass wir alle das gleiche Trikot tragen. Mhm. Ja, und natürlich geht es ganz, ganz stark auch um Wertschätzung und auch um Autonomie. Das heißt, dass ich auch Dinge alleine entscheiden darf. Mhm. Zum Beispiel habe gestern eine Wettkampfform gespielt, wo ich dann gesagt habe, wir hatten 5 Teams, die letzten 5 Übungen durften die Teams selbst auswählen. Das heißt, jedes Team durfte eine Übung im Wettspiel vorgeben. Ne, das ist so ein klassischer Fall, wo ich die Autonomie der Kids bedienen darf, ohne dass ich ihnen jetzt vorher erklärt habe. Thema Trainerinnenwissen und Spielerinnenwissen. Mhm. Ach, jetzt haben wir übrigens eine Form, wo eure Autonomie nochmal richtig hervorkommen kann.
Mhm. Sehr schön. Pass auf, Leute, es ist ja so, ihr seid ja vom Fußball-Landesverband. Das heißt, ihr müsst auch immer ein bisschen politisch neutral sein und so. Ihr dürft euch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Jetzt bin ich aber dafür da, da auch ab und zu ein bisschen was rauszukitzeln. Und jetzt kommen wir natürlich zur Kernfrage dieser Folge. Wie steht's denn jetzt um die Trainingsqualität im Lande Brandenburg? Wie würdet ihr das umschreiben?
Unterschiedlich. Also gibt's nicht die eine Antwort. Und unser großes Ziel ist ja, diese Trainingsqualität zu erhöhen, weil wir auch ein Flächenland sind, weil wir ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben und weil wir wollen, dass aber egal, wo ein Kind Fußball spielt, dass es erst einmal gerne Fußball spielt, dass es sich gerne bewegt und dass diese Kids lange beim Fußball auch dabei bleiben.
Hast du gemerkt? Also das ist der politische Teil. Jetzt gehen wir nochmal kurz.
Naja, es gibt teilweise richtig gutes Training und es gibt teilweise richtig schlechtes Training.
So, gut, das ist ja überall auf der Welt so. Aber also wenn ihr jetzt sozusagen, also klar, dass wir alle besser werden wollen und so, das ist ja part of the job. Aber wie würdet ihr das? Also ihr habt ja auch Ländervergleiche. Ihr redet mit Trainern aus Bayern, aus Nordrhein-Westfalen, aus Sachsen. Wie schätzt ihr das so in Brandenburg ein? Wo steht ihr denn da? So, kann man das sagen oder ist das eine Schwachsinnsfrage? Dann hacken wir die ab.
Ja, dadurch, dass wir natürlich sehr viele Vereine und unterschiedliche TrainerInnen haben, ist so eine allgemeine Antwort einfach, also man kann es jetzt schwer aufdröseln nach den unterschiedlichen Regionen. Was ich aber wirklich sagen kann, und das meine ich vollkommen ernst, dass ich immer häufiger rumfahre und mir denke, Mann, das war eine geile Trainingseinheit, die ich gesehen habe bei einem Kollegen oder einer Kollegin. Und das ist ja das Ziel, dass Paul und ich häufiger rumfahren und alle anderen, die es mit dem Fußball gut meinen, und dass wir diesen Eindruck haben und vor allem dann auch bitte damit anfangen, uns das gegenseitig zu sagen. Das heißt, das ist das Erste, was ich mache, wenn ich nach Hause komme, dass ich dann auch die Nachricht schreibe und sage, Mensch, das war eine richtig geile Trainingseinheit von dir, und auch dazu sage, warum ich sie gut fand.
Ja, Knaller. Also der Hintergrund der Frage war jetzt auch nicht, dass ihr sagt, das ist alles scheiße in Brandenburg. Das wollte ich damit nicht rauskitzeln, sondern genau das auch. Also wenn die Qualität eben höher geworden ist, dann müssen wir das ja auch positiv unterstützen und hervorheben, weil auch mein Eindruck ist, ne, dass, also auch ich habe einen Sohn durch, der mittlerweile 19 ist, aber ich habe den Kinder- und Jugendfußball eben auch ein bisschen mit begleitet, dass teilweise ja auch die Rhetorik auf den Plätzen sehr scharf war und so, also dass sich da auch eine ganze Menge tut bei den Trainer und Trainerinnen. Und wenn die Trainingsqualität besser geworden ist, dann müssen wir das auch sagen.
Das Schöne ist, dass es aber eine nie enden wollende Aufgabe wird. Weil du hast nicht Training. Du hast keine Trainingsqualität. Im Sinne von, jetzt habe ich das gepachtet und damit wird es automatisch wieder ein gutes Training. Ja, du kannst manchmal auch top vorbereitet sein als Trainer, kannst alle Rahmenbedingungen erfüllen. Und dann ist es so, dass aber irgendwie vielleicht die Kids in dem Augenblick nicht mitmachen. So, ne, weil sie irgendwie andere Themen haben. Und dann kannst du sagen, ey, das lief irgendwie nicht so richtig. So, ja, also es spielen so viele Faktoren auch mit rein. Du sollst natürlich diese Trainingsorganisation als Gerüst haben, was Lukas beschrieben hat. Du sollst immer klar wissen, welcher Inhalt ist gut. Ja, wie richtest du dein Coaching aus? Aber jedes Training ist ja wieder eine Forderung. Und das ist ja das Schöne auch in diesem, das ist ja dann auch ein Lebensgefühl, sich selbst zu trainieren. Ja, und immer wieder dafür zu sorgen, dass du Trainingsqualität neu ausprägst.
Ja, ich würde ja alleine, also auch wiederum aus meiner Erfahrung sagen, alleine ist es ein Qualitätssprung, dass man irgendwann verstanden hat, der Ball gehört zum Training, ne? Und die Medizinballphilosophie, die mag ja gut und schön sein und auch immer schön erzählt sein, aber sie macht noch keine guten Fußballer. Und da, also wenn man immer häufiger sieht sozusagen, dass auf den Trainingsplätzen fast ausschließlich mit Ball gearbeitet wird, kann man eben sagen, wir haben die Qualität erhöht, finde ich. Und das wollte ich jetzt aus eurer Sicht einfach auch nochmal wissen. So, wo kann man Trainingseinblicke beim FLB bekommen? Wo kann man sich mal angucken, wie es die Vollprofis machen?
Na, zum einen bei der klassischen Ausbildung bei uns, Trainerausbildung und Fortbildung. Da will ich auf jeden Fall appellieren an die Leute. 14.04. ein Highlight auch für uns. Hannes Wolf kommt nach Babelsberg, nach Potsdam. Praxisdemonstration von Hannes Wolf zur Trainingsphilosophie Deutschland. Ich glaube, besser geht's nicht. Ja, wenn der Chef persönlich kommt, der Nachwuchsdirektor kommt und dort zeigt, was gutes Training bedeutet. Die beste Trainingseinheit, die möglich ist. Und das ist der eine Weg. Und dann ist aber auch so, dass wir regelmäßig Trainings ja durchführen, sei es an Stützpunkten, bei der Landesauswahl, bei Lehrgängen. Und da ermutigen wir jeden nur, dass Personen gerne dazukommen können. Also jeder ist eingeladen, bei uns sich Trainings anzuschauen, danach mit uns in den Austausch zu gehen. Andersrum, wie Lukas beschrieben hat, fallen wir natürlich herum, interessiert uns dort, wie die Leute vor Ort trainieren, weil es ganz wichtig, nicht nur das, was in der Ausbildung passiert, sondern das, was täglich dann auf den Trainingsplätzen geschieht.
Kann ich nur unterstützen. Bei uns gilt immer das Prinzip der offenen Tür. Es ist alles offen, es gibt keine Geheimnisse. Kommt gerne auf uns zu. Die ganzen Termine stehen auch auf der Homepage. Wenn ich jetzt über die weibliche Talentförderung spreche, immer gerne. Gäste sind immer gerne willkommen bei uns.
Okay, super. Dann gucken wir noch mal ganz kurz ein bisschen in die Zukunft. Also ein bisschen habt ihr schon vorweggenommen. Klar, man entwickelt sich immer weiter und so. Aber wenn ihr das jetzt so auf vielleicht ein paar Punkte reduzieren müsstet, was wäre in puncto Trainingsqualität in naher und etwas fernerer Zukunft so Wünsche von euch?
Na, wir nutzen ja gern diesen Slogan, geschwitzt, gelernt, gelacht. Und das wäre schon unser Ziel, dass das jedes Kind nach jedem Training mit dreimal laut Ja beantworten kann und dann auch dabei in die Luft hüpft und die Arme nach oben schmeißt. Das wäre so unser Wunsch. Und ich denke, das ist eine ganz passende Antwort dann darauf.
Ja, und dass das Training dazu beiträgt, dass sich die Anzahl an Kindern, die Fußball spielen, weiter erhöht. Und dass wir dazu beitragen, weil wir sind die Sportart Nummer eins in Deutschland, wir sind omnipräsent, dass wir dazu beitragen, dass insgesamt Kinder in der Gesellschaft in Bewegung kommen.
Na bitte, dann haben wir, glaube ich, das Thema Trainingsqualität erstmal gut auseinandergenommen. Vielen, vielen Dank für Folge 2 und ja, wir hören uns bald wieder. Alles Gute.
Schon wieder so eine Frage, die mich nervt. Es war also üblich, dass die Trainer an der Seitenauslinie durchdrehen.
Zum Langen Hafer, der Podcast vom Fußball-Landesverband Brandenburg.